Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Immer noch in Konora-Zeiten. Immer noch. Ja, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das ist, tut mir leid. Das ist
ja, ach du, ne? Mailand und so ist alles das Gleiche.
Ja, ja, das ist wie mit Zilifisation.
Zilifisation, ja.
Und so Sachen. Wo war ich? Genau, in der Pre-Show war ich. Ja, herzlich willkommen. Zum einen, es wird wieder gespendet, bitte. Also wir würden jetzt wieder Spenden entgegennehmen. Also wir wären jetzt bereit für euer Geld.
Ja. Das ist mal, ja, es entstehen nun mal Kosten. Und wenn ihr uns gerne hört, wäre es sehr lieb, wenn ihr eine Münze einwerfen könntet, sofern es euch möglich ist.
Genau. Das wäre cool und wir werden demnächst auch noch so ein paar andere Sachen machen. Wir überlegen gerade so ein bisschen hin und her und was weiß ich, was wir noch alles machen. Wir werden demnächst auch exklusiven Content herstellen, der dann ausschließlich für Leute sein wird, die ein bisschen, ja, was bezahlen. Die Sendung bleibt natürlich frei. Da passiert nichts. Aber es wird dann was Zusätzliches sein und nicht was weggenommen. Also keine Sorge, es wird nichts der Sendung weggenommen, es wird was Zusätzliches sein. So viel steht schon fest. So, das dazu, dann habe ich das schon mal abgearbeitet. Ja, ansonsten, ja. Frau Eichler, wie ist es?
Ja, ganz gut, ne? Ich habe heute die Corona-Warn-App installiert.
Ja.
Gucken wir mal, ob die mich vor Corona warnt. Ich war aber doch ein bisschen begeistert vom Robert-Koch-Institut und unserer Regierung und wer auch immer da seine Finger im Spiel hatte. Denn die haben tatsächlich einiges richtig gemacht. Also nicht nur, dass das eine anscheinend recht gut programmierte App ist und die sich leicht bedienen lässt und sie nicht mehr macht, als sie soll. Sie haben dir auch den Code frei zur Verfügung gestellt. Das für so ein großes, wichtiges Ding. Sehr cool. Also das wird natürlich auch der Sicherheit beitragen, kann ich mir vorstellen, wenn einfach mehr Leute mit dran arbeiten können und nach Fehler suchen.
Ja, denke ich auch.
Es sehr schön.
Bestimmt ganz hübsch, wenn der CCC da nochmal drüber guckt.
Die sind natürlich schon voll dabei.
Sehr vernünftig. Sehr gut. Ja, ich habe kein Smartphone dafür. Die Corona-App, also, oder ich muss ohne sie auskommen, so ist das leider.
Ja, das Wichtigste ist immer noch Abstand halten, Hände waschen. Und noch mehr Abstand halten. Liebe Menschen, auch im Supermarkt, Abstand halten. Auch mit Masken auf, Abstand halten.
Ja, ja.
Ist ja eigentlich nicht so schwer, sollte man denken.
Ja, aber die Leute, dieser Panikmodus, der ist einfach nicht mehr da.
Ja.
Das ist einfach so. Die Leute haben sich jetzt daran gewöhnt. Das ist wie, wenn Menschen wahnsinnig lange im Krieg leben. Ich glaube, irgendwann gehst du wieder ganz normal über die Straßen, weil es dir egal ist. Weil du diese Angst, diese richtig krasse Angst, die verlierst du irgendwann. Das ist so, glaube ich.
Ja, gut, auf der anderen Seite, in NRW habe ich heute gehört, darf man sich wieder mit 50 Leuten treffen.
Okay.
Ich dachte nur, was habt ihr eigentlich im Hirn? Aber gut, ich meine, wenn es tatsächlich so gut steht um uns.
Ja.
Na dann, schauen wir mal, ob das gut geht.
Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite wollen sie ja jetzt so ein Recht auf Homeoffice einführen, ne? Das würde mir ja sehr gut passen. Da wäre ich ja begeistert von. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, kennst du dieses Schwammkopf, wie heißt dieses SpongeBob-Dingsbums?
SpongeBob, ja, ja.
Der wurde ja jetzt geoutet als homosexuell von Nickelodeon. Und das wusste ich natürlich gar nicht, bevor nicht Sophie Passmann mich darauf aufmerksam gemacht hat bei Instagram. Die kluge Frau hat aber auch gleich die Kommentare darunter gelesen. Also darunter, es wurde dann halt veröffentlicht und die Leute kommentierten dann darunter. Man verliert ja manchmal wirklich den Glauben an die Menschheit, ne?
Ja.
Also ich habe es ja schon geahnt. Aber einige wirklich, ich weiß nicht, man könnte das jetzt nicht mehr ernst nehmen.
Och.
Ein Schwamm, der in einer Ananas liegt. Und der bei einer Krabbe kann nicht mehr ernst genommen werden, weil er homosexuell ist, ja?
Genau. Ja, der bei einer Krabbe Burger brät.
Ja.
Und eine Schnecke als Haustier hat. Ja.
Also.
Das ist diese böse liberale Agenda.
Richtig.
Immer diese linksgrünen Versifften, die müssen überall ihre Themen bringen. Ach, so ein Quatsch, ey. Ach, Leute, das ist doch total interessiert. Es gibt, vor allem, es gibt so viele Serien, das ist ein ganzes Thema in der Popkultur, so viele Serien, die ganz stark darauf hindeuten, auf, also vor allem auf gleichgeschlechtliche Beziehung oder Liebe, die nie explizit gemacht wird. Und manchmal bist du ein Charakter, der hat, erstmal ist der fast nur umgeben von Männern. Alle seine besten Freunde sind Männer und da entstehen einfach auch tiefe Beziehungen. So, davon ist man noch nicht schwul. Man kann auch sehr gut befreundet sein, aber wo ist das Problem, Leute? Wo ist das Problem? Ich finde es gut, wenn sie sich dafür entscheiden, das jetzt klar zu sagen, wenn sie schon so lange eigentlich ihn als jemanden gebaut haben, wo das nicht ungewöhnlich sein sollte. Naja, okay. SpongeBob, ja. Schwammkopf.
Ja, ich habe es tatsächlich nie wirklich wahrgenommen, logischerweise. Hm. Ich bin da wahrscheinlich wieder viel zu alt dafür. Denke ich.
Er ist noch gar nicht, obwohl aus den Nullerjahren müsste es sein wahrscheinlich, ne?
Okay.
Ein kurzes Googeln sagt mir, dass er schwul ist, ey. Natürlich sind die Schlagzeilen voll. 98 ist er wohl entstanden. Na dann.
Ja, nee. Also, ja, aber da war er ja noch lange nicht in Deutschland, oder?
Nee, nee. Ah, hier steht auch 99. Erstausstrahlung. Ja, wahrscheinlich war es kurz danach bei uns. Also ich kenne es noch aus meiner, ich sag mal, so Teenie-Jugend irgendwann, Nullerjahre. Das schon. Deutschsprachige Erstausstrahlung ist ausgeblendet. Vielen Dank, Google.
Ja gut, aber da war ich ja trotzdem schon viel, viel, viel zu alt.
2002, ja, auf jeden Fall. Ist ja eine Kinderserie,
ja,
ich
ja.
meine. Nickelodeon.
Ja, da war ich ja, da war ich ja nicht nur erwachsen, da war ich ja schon, das ist ja, also das ist ja, da war man ja schon über 30.
Naja, gut, ich war da 15, aber es war ja so ein kleines Phänomen, ne? Das war so ein bisschen Kult.
Mhm.
Das Ganze spätestens, als dann ein Film rauskam, in dem David Hasselhoff mitspielte, war der Kultstatus auch besiegelt.
Ja. Warum möchte ich diesen Film? Ach, ich weiß nicht.
Also, soll ich dem? Moment, ich habe was gehört.
Deswegen, oh
jetzt
Gott.
Jetzt müssen wir den Film wohl
Deswegen.
Gucken.
Deswegen.
Du kannst schon mal anfangen zu beten, dass es nicht bei Netflix ist.
Ja. Oh Gottes Willen.
Das Loch hast du jetzt selber gegraben? Moment. SpongeBob. Schwammkopf. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehrere Filme, aber gucken wir mal. Ja, ich habe ihn gar nicht schlecht in Erinnerung, ehrlich gesagt, sondern eigentlich ziemlich lustig, aber.
Wen?
Keine Ahnung, man ändert diesen Film, aber man ändert ja seine Meinung schon mal so mit dem Lebensalter.
Ja, ich weiß nicht, also David Hasselhoff macht mir also sehr große Sorgen, dieser Schwamm macht mir gar keine Sorgen. Aber David Hasselhoff.
Ach, David Hasselhoff hat nur einen kurzen Gastauftritt.
Ah ja, dann.
Als eine seiner berühmtesten Rollen, also.
als Besoffene?
nee.
Entschuldigung.
Figuren, ja. Figuren. Tja, ja, das sind ja Neuigkeiten. Mensch. Und das in der Woche, wo auch in den USA endlich mal, wer war das nochmal? Supreme Court? Nee, irgendein Gericht. Irgendwas Wichtiges feststellt, dass man nicht gefeuert werden darf für seine Sexualität.
Wow.
Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Das war sehr überfällig, sehr, sehr, sehr überfällig.
Und das schon im Jahr 2020.
Mhm. The Land of the Free.
Tja.
Ja, aber es sind ja gute Nachrichten. Also
ja, das auf jeden Fall.
Besser spät als nie.
Das stimmt. Das sind sehr gute Nachrichten, das stimmt. Ja. Ob wir nun Schwammkopf gucken oder nicht, bei gesehen, das wird sich noch zeigen. Also ich habe mit dem Schwamm habe ich gar keine Probleme, aber dieser David Hasselhoff, da bin ich mir nicht so sicher.
Der ist wirklich nur kurz im
ja,
Bild.
Ja, gut. Dann
muss nur er spielen. Ja, das ist.
Dann ist ja egal.
Es ist schnell vorbei.
Dann ist ja egal. Der Rest ist ja harmlos. Das ist ja. Gar kein Problem. Ja, wir begeben uns dann mal in die Sendung, würde ich sagen.
Mhm, sehr
Oder?
Gut.
Wir haben die ja ein bisschen umgestellt vom Konzept her. Also bevor ihr euch anfangt zu wundern, Die Radiomenschen werden da jetzt einfach gleich so reingeworfen quasi. euch bereiten wir schon mal darauf vor. Wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt. Wir haben uns überlegt, oder eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, das nicht mehr mit den Charts und diesem ganzen Schickimicki zu machen, sondern ein Album pro Jahr. Was so fürs Jahr steht, mehr oder weniger. Vor allem für mich. Also was ich so in dem Jahr gehört habe. So, habe ich mir so überlegt.
Sehr gute Idee. Das Feuilletkolleg ist damit um einiges aufgeräumter. Hat man ein bisschen mehr Zeit, über die einzelnen Künstler zu sprechen.
Stimmt.
Dann heißt es nun, wie so häufig, wie beinahe wöchentlich. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 348 mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Schaut später einmal auf unserer Website feuilletöne.de vorbei, da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Das gleiche könnt ihr auch bei Spotify und Deezer machen, falls ihr da unterwegs seid. Auch dort kann man diese beschauliche Sendung hören und abonnieren oder folgen, je nachdem, wie es dort heißt. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, nämlich das Feuilletkolleg über die 80er Jahre. Und diesmal beschäftigen wir uns mit den Jahren 82 bis 85. Die waren anscheinend relativ prägend, zumindest musikalisch, für Herrn Martinsen. Deswegen übergebe ich gleich mal das Wort an eben jenen.
Ja, vielleicht erstmal 1982 war natürlich das Jahr, in dem Helmut Kohl die geistig-moralische Wende ins Leben gerufen hat, sozusagen. Von geistig und moralisch ist nicht, na komm, ist egal. Jedenfalls 82 fing er an zu regieren mit so illustren Menschen wie, wie hieß er damals noch, Zimmermann als Innenminister von der CSU, worüber wir uns damals aufgeregt haben. Heute wären wir froh, wenn so ein harmloser Typ wahrscheinlich da gewesen wäre, ich weiß es nicht. Norbert Blüm war damals schon dabei.
Ach Mensch.
So Leute eben. Heiner Geißler natürlich, damals noch Generalsekretär von der CDU. Damals noch nicht so der niedliche kleine Attack-Opa, der er dann später war. Naja, das war auf jeden Fall damals los. Ansonsten war auch damals schon Queen Elizabeth II Königin und auch damals gab es schon Johannes Paul II. Der war damals auch schon unterwegs. Schon ein bisschen länger sogar. Ich glaube 3 Jahre oder so. 3 oder 4. Egal. Ich war mittlerweile in der Realschule. Wir schreiben ja schon das Jahr 1982, klar. Da war ich ja schon irgendwie 1 Jahr da oder so. Bin also schon in der 6. Klasse. Und jetzt fängt langsam an, das Ganze interessant zu werden. Denn im Jahr 1982 fängt man schon so, mit 12 fängt man schon an, Musik zu hören. Da fängt man schon an, sich für mehr zu interessieren, als nur so für das, was die Eltern hören oder die Großeltern, in meinem Fall die Großmama. Da fängt man schon an, eigene Sachen zu hören, vor allem natürlich durch die Freunde, die man hat, ne?
Mhm.
Ist ja klar. Und dieses Album, was wir jetzt besprechen wollen, das lernte ich nämlich genau durch einen ehemaligen oder damaligen Schulkollegen kennen. Und das war so, der hatte natürlich einen älteren Bruder. Und das ist immer gut, wenn Leute einen älteren Bruder haben, solange ich es nicht bin. Nicht? Weil das brauchen wir nicht. Aber andere Leute hatten das, also auch bei sich wohnend. Das war gut, weil der hat natürlich schon mal ganz andere Musik noch gehört als wir. Der war 2 Jahre älter, das macht in dem Alter irre viel aus.
Ja, oh ja.
Und die waren aber noch was Besonderes. Die hatten nämlich, der hatte nicht nur schon interessantere Musik, sondern diese Familie hatte jemanden in der Familie, der Deutschlandchef einer schnuckeligen, kleinen, drolligen, schottischen Haifa-Firma namens Lin war. Das heißt, die hatten immer die neuesten Lin-Stuff bei sich zu Hause stehen und haben das dann entsprechend stolz auch vorgeführt. Und da lief eben dann auch Laurie Anderson und vor allem auch Superman. Und ich war sofort von diesem Lied komplett begeistert, weil das hat was Repetitives natürlich, das hat was sehr Künstlerisches, was ich damals überhaupt noch gar nicht einordnen konnte. Natürlich nicht, ich war ja noch viel zu jung dafür. Laurie Anderson heißt eigentlich Laura Phillips Anderson, wurde 1947 in Illinois geboren. Sie ist Performance-Künstlerin, Musikerin, Filmregisseurin, die hat allen möglichen Kram gemacht. Wir haben sie schon besprochen mit dem Kronos Quartett hier in dieser Sendung. Sie hat Kunstgeschichte studiert. Sie hat graduiert 1972 zum Master of Fine Arts. Sie entwickelte den Viophone Graph. Das ist eine Violine mit einer aufmontierten 7-Zoll-Single, über die sie den Bogen strich. Bekannt wurde sie eben durch dieses Oh Superman, was relativ überraschend Platz 2 der Single-Charts erreichte. In Deutschland präsentierte sie 1989 auf ihrer Tour Strange Angels nahezu alle Lieder in deutscher Sprache. Und auch auf diesem Album ist ein Lied in deutscher Sprache drauf, was mich damals komplett verwirrt hat. Sie schrieb für die Enzyklopädie Britannica ein ergänzendes Essay zum Eintrag über New York City und arbeitete im Laufe ihrer Karriere mit so illustren Menschen zusammen wie William S. Burroughs, Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, John Cage, Philip Glass, also ich muss schon sagen, nicht schlecht. Und macht eigentlich Avantgarde, Sprechgesang, es ist alles ein bisschen schwer zu beschreiben, was sie alles macht. Sie macht sehr unterschiedliche Sachen, aber eins steht mal fest, Leute wie Julia Holter hätte es ohne sie mit Sicherheit nicht gegeben. Das steht mit Sicherheit fest. Sie war dann späterhin liiert mit Lou Reed, dem Sänger von Velvet Underground. Das passt ja dann auch. Und ich war halt von dieser Mischung von... Ja, das war halt anders damals. Das war sehr anders. Ich habe das gehört und dachte so, wow, das hat nichts mit dem zu tun, was ich kenne. Bis jetzt. Und so hat sich das bis heute auch durchgezogen. Ich mag die immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Und das mit dem Kronos Quartett, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie hieß das denn nochmal? Irgendwas mit Fall oder so? Da ging es doch um diesen, was war denn das? War das der Sturm oder Überschwemmung oder irgendwas, wo ihr eigenes Studio auch kaputt gegangen ist?
Ja, guck mal, die habe ich gar nicht zusammengebracht. Laurie Anderson und Laurie Anderson. Ja,
genau.
Das habe ich gut in Erinnerung, ja.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist also sowieso. Hat halt alles einen irre hohen künstlerischen Anspruch, was sie so macht. So. Und das war für mich neu, dass da jemand einfach so, das ist ja sehr poetisch, was die auch macht, auch damals schon. Das war ja, das ist ja unglaublich, was die für Geschichten erzählt, auch schon auf diesem Album. Ja, Frau Eichler, wie haben Sie denn das Album so?
Also Laurie Anderson, ich fand es erstmal unheimlich spannend musikalisch. Das ist experimentell, hast du schon gesagt. Das ist auch sehr meta. Also sie erzählt viel über Dinge oder auch über das Erzählen, über das, was sie erzählt, gleichzeitig aber auch Geschichten. Und die wirken alle sehr Science-Fiction-nig. Das liegt nicht nur an den Synthies und den Roboterstimmen oder verzerrten, so robotermäßig verzerrten Stimmen. Das liegt auch an den Technikthemen. Zwischendurch wird das mal so achtbittig im Klangspektrum. Und ich fand allerdings, muss ich sagen, als Musik, wenn ich mich hinsetze, um Musik zu hören, dafür wurde es mir zu nervig, weil da so viel passiert. Aber als Kunst ist das unheimlich kreativ, unheimlich originell. Die Geschichten sind interessant. Das ist, spielt auch immer irgendwie in so einer düsteren Umgebung. Oder zumindest beleuchtet sie hier und da immer wieder auch düstere Ecken, sei es des Lebens, der Gesellschaft. Dann gibt es total verrückte Dinge. Als die paranormalen Tonbandstimmen kamen, war ich ein bisschen weggeblasen. Also das ist unfassbar ideenreich. Es ist, ich würde es nur nicht als so zum Musik hören, als Musik hören, muss ich ehrlich sagen. Das ist im Grunde ist das eine Audioinstallation, muss man schon sagen. Das ist wirklich ein Kunstwerk, das man als solches betrachten muss. Big Science. Klasse. Und das Thema, also der Name Big Science sagt eigentlich alles, genau das ist, was man bekommt. Eine Menge Science-Themen. Das gibt natürlich auch nochmal einen Pluspunkt.
Ja, und wer aber normale Musik hören will oder das, was man so normal als Musik bezeichnet, der ist bei Laurie Anderson auch komplett falsch. Also das,
ja, genau, von vornherein.
Ja, ja. Das muss man schon mal ehrlich sagen. Also die ist halt sehr, sehr anders. Und das hat man bei diesem Album, das ist ja Debütalbum auch, Big Science, schon gemerkt. Wir müssen natürlich in diesem Zusammenhang, du hast ja schon erwähnt, dunkel. Ja, das sind die 80er, so ist das im Leben. Also das wird noch sehr viel dunkler werden im Laufe der Sendung, das kann ich schon mal versprechen. Also wir steigern uns langsam. Dieses hier geht noch. Wir werden gleich noch sogar ein bisschen fröhlicher vielleicht sogar. Na, wobei, ist auch kein Quell der Freude, aber egal. Dieses Album ist eigentlich schon irgendwie kein Quell der Freude, aber immer noch erträglich von der Grundstimmung. Hier geht es ja eher um Kunst. spannend finde ich, dass dieses Album in den 80er Jahren so positiv gesehen wurde und so positiv aufgenommen wurde und überhaupt in irgendeiner Form reflektiert wurde. Da gab es andere Dinge, die auch in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Wir werden über ein Album gleich noch sprechen. Es war damals möglich, bekloppte Sachen zu machen, das muss man schon sagen.
Ja, sehr.
Und das fand ich und finde ich bis heute super, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann natürlich auch der Grund, diese Familie mit ihrer HiFi-Anlage ist natürlich auch der Grund, warum ich hier eine HiFi-Anlage stehen habe. Damit fing alles an. Man muss auch dazu sagen, diese HiFi-Firma, dieses Lin, das hat eine Kundenbindung, da kann Apple nur von träumen. Das nimmt religiöse Ausmaße an, wirklich. Da hatten wir damals wirklich auch die ein oder andere Auseinandersetzung darüber, dass mir das manchmal ein bisschen zu krass wurde dann.
Das heißt was.
Das Ganze. Und die aber vollkommen davon überzeugt war, dass das alles genial ist. Also es war alles komplett super, was die so machen. Aber ich muss zugeben, ich hätte keinen Verstärker von NAD hier, wenn es die nicht gegeben hätte, diese Menschen. Insofern bin ich denen sehr, sehr dankbar. Okay. In den 80ern sehr erfolgreich wahrscheinlich, na, nicht am erfolgreichsten, aber sie wurden dann immer erfolgreicher. Und dieses hier war auch das erste Album, was so richtig, 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 richtig erfolgreich war. Sie haben zwar davor auch schon Single-Hits gehabt, aber hier ging es jetzt richtig los. Aus dem Jahr 1983 die Band Genesis mit dem gleichnamigen Album. Viele nennen dieses Album auch das Mama-Album wegen des ersten Songs auf der ersten Seite. Das kann man ja jetzt auch in den 80ern sagen. Da gab es das ja noch. Gegründet wurde diese Band 1967 in Surrey von Tony Banks und Peter Gabriel und Michael Rutherford. Und Banks und Rutherford sind auch die von Anfang an dabei sind und auch geblieben sind. Alles andere kam dann später dazu. Andere ehemalige Mitglieder waren Peter Gabriel, die Gitarristen Anthony Phillips oder auch Steve Hackett. Phil Collins ist ein bisschen später dazu gekommen, obwohl ja immer viele denken, Phil Collins ist so die Stimme und das Gesicht von Genesis und wäre auch so der Kopf der Band, was absoluter Firlefanz ist. Das ist er nicht. Er ist die Stimme von Genesis, ja. Er ist aber in allererster Linie mal der Schlagzeuger und er ist schon auch der Sänger, aber er ist mit Sicherheit nicht der Kopf der Band. Das ist Tony Banks, das war schon immer so, das war noch nie anders, da kann ja jeder kommen. Der ist derjenige, der da sagt, wo es lang geht am Ende des Tages, trifft er die Entscheidung. Sie haben zwischen 100 und 150 Millionen Alben verkauft, so genau weiß man das natürlich immer nicht, weil ja, richtig genaue Zahlen gibt es halt schlicht und ergreifend nicht. Das sind alles am Ende nur Schätzungen, deswegen gibt es immer nur Hochrechnungsgeschichten und das variiert dann halt leider immer so ein bisschen. Nun, dieses Album hier, um das es heute geht, dieses Album von 1983, ist das 12. Studioalbum der Band. Und man hatte eigentlich Abacab veröffentlicht und machte danach so eine Tour, die relativ lang und ausgiebig war. Dann hat man erstmal eine 8-monatige Pause gemacht, also fast ein Jahr, hat sich dann im Frühjahr 1983 getroffen und nahm dann dieses Studioalbum auf. Es ist das erste Album, was sie in ihrem eigenen Studio namens The Farm geschrieben, aufgenommen und auch vollständig produziert haben. Da gibt es einen schönen Film bei YouTube dazu, wie damals produziert wurde. Wie da Menschen sitzen und ein Tonband auseinanderschneiden und an anderer Stelle wieder zusammensetzen. Also wirklich, und du hörst den Schnitt nicht. Das sind wirklich Künstler gewesen. Fantastisch. Großartige Videodoku. Können wir mal verlinken in den Shownotes, fällt mir gerade ein. Der Titel des Albums rührt daher, dass alle drei Mitglieder gemeinsam geschrieben haben und dass sie eben sich gemeinsam eingebracht haben in dieses Projekt. Nun, das war bei Genesis lange nicht selbstverständlich. Man muss dazu sagen, dass Banks eine Zeit lang alles alleine geschrieben hat. Also das war so die Zeit, nachdem Steven Hackett gegangen ist. Und er dann der Meinung war, er müsse das alles alleine machen, weil er wäre ja so, ne, so und so weiter. Und dann hat halt Michael Rutherford Follow You, Follow Me geschrieben und dann hat Tony Banks gemerkt, naja, den lassen wir vielleicht doch mal den einen oder anderen Song schreiben, weil das könnte Geld in die Kassen bringen. Und so ging das dann eben, er merkte dann halt, naja gut, die anderen, ist vielleicht doch ganz gut, wenn die anderen auch ein paar Lieder schreiben. So, bis sie Texte schreiben durften, dauert es nochmal viel länger. Es war das dritte Album in Folge, was Nummer 1 der britischen Charts erreichte. Zwischen 1983 und 84 wurden 5 Singles veröffentlicht, wobei Mama natürlich die erfolgreichste Auskopplung war und auch bis heute einer der bekanntesten Lieder von Genesis ist, alleine schon wegen dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Haha da.
Das Lachen, ja.
Na, das Lachen, genau. Ich lernte diese Band mit diesem Album tatsächlich kennen. Ich kannte diese Band vorher nicht. Und als ich dann diesen Song gehört habe, dachte ich erstmal so, wow, was ist das? Weil der Anfang ist ja krass. Das ist ja unfassbar. Ist übrigens ein Michael Rutherford-Song. Und war mit diesem Haha und diesem Ganzen, das ist für so einen jungen Menschen, ich war 13, ich habe mich erstmal erschrocken. Ich dachte, was zur Hölle ist das? So. Und habe mich dann gewundert, dass Phil Collins in dieser Band singt, weil das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht. Ich kannte Phil Collins von You Can't Hurry Love und von In the Air Tonight. Und dachte halt, wie kommt der jetzt mit dieser Band zusammen? Warum, was ist das für ein Quatsch? So. Ein bisschen später ging es mir mit Peter Gabriel ähnlich. Ich musste erstmal begreifen, dass Peter Gabriel der eigentliche oder der Sänger vor Phil Collins war. Das habe ich auch überhaupt nicht zusammengebracht, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Musik war. Aber da habe ich dann angefangen, diese Band zu hören und habe mich dann nach hinten gekauft, so langsam aber sicher. So. Dann die Epic Cup gekauft und dann die Tour dazu. Bin immer weiter nach in die 70er reingegangen. Daran erinnere ich mich sehr gut. Und habe damit dann alle anderen Menschen genervt, sozusagen, weil, die mussten natürlich dann auch, wenn sie bei mir waren, das hören, was ich gehört habe, logischerweise. Da blieb ihnen ja nicht viel anderes übrig, ne? Und Musik war damals essentieller Bestandteil eines Treffens. Das war einfach so. Man hat niemals, das kann man sich heute, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen. Also Musik war Teil von einem und von einer. Das war Teil des Ganzen. Das war so damals. Ja, Frau Eichler.
Ja, Genesis, lustigerweise ging es mir ja sehr ähnlich. Für mich war Phil Collins auch In the Air Tonight und lange, viel zu lange. Und ich glaube, es war tatsächlich in deiner Wohnung, wo mir dann aufging und die Erleuchtung beigebracht wurde, dass Genesis auch eine Zeit vor Phil Collins kannte, die auch eigentlich sehr spannend ist und sehr hörenswert ist, aber ganz anders. Gut, das Album Genesis, ich bin da so ein bisschen mit groß geworden, weil mein Vater Genesis gerne gehört hat und sogar eine Platte davon noch gespielt hat, obwohl ich ja in CD-Zeiten groß geworden bin. Das ist natürlich ein tolles Album. Also ne, Mama, Home by the Sea, das ist im Grunde alle, aber oder It's Gonna Get Better auch, hört man ja heute noch ständig, Illegal Alien auch.
Interessanter Titel, Illegal Alien.
Ja.
Ja. Mr. Trump.
Richtig. Aber die Lieder werden auch nicht wirklich alt. Oder zumindest sind sie erstaunlich gut gealtert an vielen Stellen. Es sind kluge Songs, die sind vor allem, ich finde gerade auf die Songs auf diesem Album von Genesis, aber das können sie insgesamt sehr gut, halten die Spannung so gut. Also sie schaffen es irgendwie, diese Balance zwischen zu wenig und zu viel immer so zu halten, dass man weiterhören will, wie ein richtig gutes Buch. Es gibt auch immer, also es ist immer genug emotional, aber nicht irgendwie melodramatisch, niemals. Es gibt genug Ungewöhnliches und Interessantes, wie zum Beispiel das Lachen, um neu zu sein, um interessant zu sein, aber es gibt auch immer genug Harmonie und Melodie, um einfach so nette Musik zu sein und radiofähig zu sein. Also, ja, ist nicht umsonst ist Genesis eine der berühmtesten Bands irgendwie überhaupt so in der westlichen oder in der Popmusik. Das haben sie absolut verdient. Ich finde, dieses Album ist so ein Schaufenster dafür.
Ja, und es ist auch mal wieder so ein Album, wenn man sich diese Doku anguckt, wo man dann auf einmal Tony Banks mit irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche Synthesizer hin und her tragen sieht und wo man sich vorstellen kann, wie Phil Collins und Michael Rutherford ungefähr die Motten kriegen. Weil sie ahnen, was jetzt wieder für ein Blödsinn kommt. Weil der hat dann, der war sehr experimentierfreudig schon immer. Das macht diese Band auch aus. Diese Band ist zwar immer unheimlich kommerziell erfolgreich gewesen und durch die Stimme von Phil Collins auch mainstreamig. Aber niemand, wirklich niemand würde auf die Idee kommen, den Anfang von No Son of Mine, wenn du da die ersten Takte hörst, nach diesem Tick-Tack, dieser Synthi-Sound, der nach diesem Klick, 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 Klick kommt dann.
Ja, habe ich sofort im Ohr.
Ja, das kann nur Genesis sein. Niemand würde auf die Idee kommen, diesen Sound da einzubauen. Das ist totaler Unfug. Wirklich. Er hat mal in dem Album, war das das Album davor? Ich glaube, ja, es war Abercup, genau. Da gibt es einen Song, der heißt Who Done It. Und da hat er einfach mit seinem Synthesizer so lange rumgespielt und irgendwie die ganze Zeit versucht, irgendwas zu machen und zu tun. Und die beiden anderen waren schon dermaßen genervt, dass die das war alles nicht so schön. Daraus ist dann dieser Sound entstanden, weil das Bekloppteste, was er dann gefunden hat, hat er dann genommen, so ungefähr. Damals mit dem Prophet 5 noch von Sequential Circuits für die Nerds. Das ist der Synthi der 80er. Das war der erste Synthesizer, der Presets hatte. Also das heißt, da konnte man Sachen abspeichern, also Sounds abspeichern. Und er hatte MIDI nachher auch. Was sehr wichtig war. Damit konntest du zum Beispiel andere Synthesizer-Module dran anschließen und konntest die Sounds von denen über die Tastatur spielen und so weiter. Das war schon ziemlich cool, das Ding. Und zum Zeitpunkt von Mama, glaube ich, hatte er auch schon die Urform vom Emu, vom Emulator, so eine Sample-Geschichte schon. Und damit ging dann sowieso nochmal alles in eine ganz andere Richtung. Aber der war immer schon sehr experimentierfreudig. Der hatte einfach Ideen und Lust, irgendwas zu verändern. Und hat auch immer die längeren Sachen geschrieben, das, was er sich natürlich auch rausnehmen kann, weil, ne, klar, wenn man so ein bisschen der Chef ist, sowas ähnliches wie der Chef, dann kann man sich das schon erlauben. Wir werden über 1986 auch nochmal über ein Genesis-Album sprechen, über die Invisible Touch. Da ist auch, also da sind auch Lieder drauf, wo man denkt, wo, was zur Hölle macht der Mann da? So, aber das sind halt immer die Lieder, die nicht erfolgreich waren, aber die auf diesen Alben eben auch immer drauf sind. Das finde ich immer sehr schön. Illegal Alien, genau. Ist ja eigentlich ein Song über einen Einwanderer aus Mexiko in die USA. Das behandelt dieser Titel ja eigentlich. Mhm. Sehr spannend. Damals schon. Finde ich schon sehr, sehr interessant, dass die sich damals schon so ein, oder dass sie damals schon diesen Song geschrieben haben.
Ja.
Und dann fing es auch an mit diesen Very Lights. Die Mama-Tour war die erste Tour, wo sie dann computergesteuerte Lichter hatten, wo du so, ach ja, wie heißen diese Blenden davor legen konntest. Diese Blenden haben halt gemacht, dass das Licht anders aussah. Andere Farbe, andere Form. Da waren sie auch die Ersten. Genau. Damit haben sie das Live, die Live-Experience komplett verändert. Also heute kann man sich ja ohne gar nicht mehr vorstellen.
Ja, stimmt.
Und denen gehörte diese Firma auch, Very Lights. Also, die haben auch ausgesorgt, könnte man so sagen. Die brauchen sich, glaube ich, um ihre Zukunft auch keine Sorgen mehr machen. Ob das bei Anne Clark genauso ist, weiß ich nicht. Die war lange nicht so erfolgreich. Wir sind jetzt im Jahr angekommen, und zwar im Jahr 1984 sind wir angekommen. Joint Uprighting heißt dieses Album. Haben wir hoch und runter gehört. Anne Charlotte Clark, 1960 geboren, in der Nähe von London, Dichterin. Songwriterin, Musikerin. The Sitting Room war ihr erstes Album, wurde 1982 veröffentlicht und seitdem hat sie natürlich viele, viele Alben veröffentlicht. Nicht so erfolgreich, muss man dazu sagen, was ja nicht für schlechte Qualität spricht, meistens sogar eher im Gegenteil. Und auch ihre Musik, ihr musikalisches Werk, baut eigentlich auf dem auf, was Laurie Anderson vorher schon gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Es geht auch grob in die Richtung, auch sie, Spoken Word, ganz klar. Sehr, sehr, sehr lyrisch. In diesem Fall elektronisch, sie hat aber auch ganz andere Alben gemacht, also mit keinen Synthesizern, macht auch Avantgarde zum Teil, spricht eben meist zur Musik statt zu singen und gilt auch neben Laurie Anderson eben als Pionierin dieser Kunst. Viele ihrer Texte setzen sich mit der Unvollkommenheit der Menschheit auseinander, mit der Unvollkommenheit des Alltages, mit der Unvollkommenheit der Politik. Sehr, sehr engagiert, sehr wichtige Texte auch teilweise, die auch nicht alt geworden sind, die sind auch immer noch sehr aktuell, was sie da so von sich gibt, ist besonders in Europa sehr populär und vor allem dann wieder auch hier in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier in Deutschland dann in den 80er Jahren diese Gothic-Bewegung aufkam, wo sie natürlich genau reinpasste, ist ja klar. Ich habe von dieser Frau Englisch sprechen gelernt. Da bin ich ihr sehr dankbar, die spricht nämlich ein asig gutes Englisch. Leicht zu verstehen vor allem, das war wichtig. Sie, unheimlich leicht zu verstehen. Vieles von dem, was ich so auf Englisch ausspreche, wie ich es ausspreche, ist eine Folge dieses Albums beziehungsweise dieser Künstlerin. Es ist einfach so, dieses Album ist vielleicht eines der typischsten Vertreter seiner Zeit und auch der Zeit, die wir heute besprechen wollen. Und 1984 war vielleicht auch so Peak Verzweiflung, Peak, keine Ahnung, was noch alles, SS-20 und Pershing, ne, das Wettrüsten damals, der Wald starb, saurer Regen, also richtig glücklich war man damals nicht. Man muss das einfach so sagen Und diese Trauer, dieses Verzweifelte und Resignierte, was natürlich auch unheimlich gut zur Pubertät passt und wenn man 14 ist, dann fängt man so langsam damit an. Damals jedenfalls, heute vielleicht früher, weiß ich nicht. Dann passt das natürlich genauso rein, vor allem wenn man schon vorher The Cure gehört hat und sowas alles. Da ist sie natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Ja, haben wir wirklich gemocht und ich höre das bis heute gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber schon sehr düster. Bisweilen. Da geht es auch durchaus mal um Selbstmord und solche Geschichten. Frau Eichler.
Durchaus, ja. Das kann man als düster bezeichnen. Ja, da geht ganz viel die Welt unter. Ja. Ein Lied heißt ja auch Weltschmerz. Also
ja, das ist ein Wort, was es auch wieder nur in unserer Sprache gibt. Witzig.
Ja, Weltschmerz. Aber das Lied klingt auch einfach, also von der ersten bis zur letzten Sekunde, wie Weltschmerz. Da braucht man auch nicht mehr die Wörter für verstehen, sondern das ist einfach das akustische Pendant des Wortes Weltschmerz. Das ist sehr beeindruckend. Es ist so hoffnungslos und bedrohlich an so vielen Stellen. Das ist wirklich nichts für einen schönen Sommertag, sondern eher was für einen sehr traurigen und regnerischen, sofern man den noch düsterer machen möchte. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Sprechgesang konnte ich nicht so viel anfangen bei ihr. Vielleicht liegt es daran, dass es aus heutiger Sicht ein bisschen lustig klingt oder wie so, wenn so ältere Leute versuchen zu rappen oder so. Die klingen nämlich auch so. Natürlich ist das hier ein ganz anderer Kontext. Ich muss aber sagen, ich habe mich sehr schwer getan, damit sie in dem Punkt, oder zumindest bei einem Lied, war das Self-Destruct, glaube ich, habe ich ein bisschen schwer getan, damit sie aus heutiger Sicht ernst zu nehmen. Das ändert sich aber ganz schnell bei allen anderen Songs. Also gerade die eher langsam traurigen Songs, also Sitting Room zum Beispiel, funktionieren super. Da kann sie all ihre Stärken ausspielen, ja, und auch Weltschmerz. Also das ist ein Kunstwerk, das sollte man gehört haben.
Ja, und es hat ja auch durchaus auch einen feministischen Anstrich, das Ganze.
Ja, ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Das ist eine unheimlich wichtige Künstlerin. Und die hat, wie gesagt, danach auch ganz andere Sachen noch gemacht, mit Ohne Synthi und weiß ich nicht was alles. Wenn man sich nun mal so die Songtitel durchliest, Self-Destruct, Our Darkness, ich weiß, also wow, da geht's schon, Weltschmerz hast du schon erwähnt, Killing Time, das ist schon Brett. Also das ist schon, da merkst du sofort, wo es lang geht. Da ist völlig klar, lustig wird's auf diesem Album nicht mehr. Ich möchte trotzdem die Menschen anhalten, diesem Album eine Chance zu geben. Weil es mehr als nur um Weltschmerz geht. Mhm. Es geht um durchaus wichtige Dinge, die verhandelt werden, die hier verhandelt werden. Insofern, ich würde die nicht so unterschätzen. Ich finde Anne Clark wichtig, wird gar nicht mal so oft erwähnt, ist halt auch nicht so bekannt, aber ich glaube, wenn sie ein Mann gewesen wäre, dann wäre man da ganz anders nochmal an die Sache rangegangen. Dann wäre sie vielleicht auch viel erfolgreicher gewesen, weiß ich nicht. Ich finde, sie wird weit unter Wert verkauft. Und ich mag die immer noch hören.
Das verstehe ich, ja. Vielleicht schafft es diese kleine schnuckelige Sendung, ihr mal wieder zu ein paar Hörern zu verhelfen und vor allem Hörerinnen. Das ist ein interessantes, wirklich spannendes Album. Also diese Art der, wie sie es schafft, so bedrohlich zu klingen zwischendurch und so, es ist ja beeindruckend.
Ja, und hat dann danach aber auch tatsächlich auch nicht nur noch Weltschmerzsachen gemacht, sondern auch ganz andere Sachen.
Hm. Tatsächlich auch was Fröhliches, oder?
Ja, auf jeden Fall nichts Trauriges.
Okay.
Ja. Speaking of nicht ganz so fröhlich. Die drollige, schnuffige Band The Smiths. Mit dem hübschen Titel Meet Is Murder aus dem Jahr 1985. Ja, wer kennt The Smiths nicht? Eine Band, die 1982 natürlich in Manchester gegründet wurde, wie so viele nach ihr auch und vorher auch, Joy Division zum Beispiel. Ja, KritikerInnen betrachten die Band als eine der wichtigsten Bands der 80er Jahre, müssen wir gar nicht drüber reden, neben The Cure und wahrscheinlich auch Depeche Mode. Einer der wichtigsten Bands, Depeche Mode wollte ich jetzt der armen Frau Eichler nicht antun.
Dankeschön.
Interne Spannungen führten dann 1987 zu ihrer Auflösung und nachfolgende Angebote zur Wiedervereinigung wurden abgelehnt, ähnlich wie bei ABBA oder Pink Floyd eben. Johnny Marr ist sicherlich ganz wichtig hier und ohne Johnny Marr, ohne dieses Jingle Jangle, wären wahrscheinlich auch 50-60% der Indie-Schmindy-Fancy-Schmancy-Bands, die wir heute abfeiern, nicht möglich. Johnny Marr, einer der gottverdammten, wirklich talentiertesten Gitarristen, die jemals diesen Erdboden betreten haben, definitiv. Erinnert so ein bisschen an Roger McQuinn von den Birds. Wir erinnern uns, Turn, Turn, Turn zum Beispiel. Hey, Mr. Tambourine Man. Ja? Dann dazu Morrisseys komplexe, elaborierte Texte. Das war dann eine hübsche Kombination, sehr sarkastischer Humor, sehr traurig auch. Also nicht fröhlich. da geht es auch um sehr, sehr existenzielle Geschichten auf diesem Album. Es ist das zweite Album dieser Band. Nach dem Debütalbum, was schlicht The Smiths hieß, produzierten eben Morrissey und Gitarrist Johnny Marr das Album selbst, unterstützt von Stephen Street. Und um die Klanglandschaft des Albums aufzubauen, die auf diesem Album eben vorherrscht, stellte Morrissey, Marr und Street seine persönlichen Kopien vom BBC Sound Effect Schallplatten zur Verfügung, von denen dann Samples genutzt wurden. Das konnte man nämlich damals schon. Und diese Praxis wurde dann auf den zukünftigen Alben von The Smiths fortgesetzt. Hat man dann weiter so gemacht. Nun, Meet Is Murder ist sehr viel ernster und politischer als das Album davor, einschließlich natürlich des Titeltracks The Headmaster Ritual, was um Gewalt der LehrerInnen gegen SchülerInnen geht. Musikalisch ist die Band wesentlich experimentierfreudiger geworden. Und Morrissey brachte nun seine politische Haltung auch in vielen seiner Interviews zum Ausdruck. Er lehnte die Politik von Thatcher ab. Er lehnte die Monarchie ab. Er lehnte natürlich auch seine musikalischen Zeitgenossen ab. Ganz legendär Morrissey versus Robert Smith, ne, in den 80ern. Also die beiden schlechthin. Also man braucht ja dann immer so, das war so wie ein Rap später, ne? Die haben sich da gegenseitig nichts geschenkt. Also man mochte sich nicht wirklich. Er begann dann den Vegetarismus entschieden zu fördern und zu fordern und überzeugte sogar einmal eine schottische TV-Show während der Essenszeitaufnahmen von Schlachthöfen zu senden. Soweit alles im Rahmen. Wenn da nicht die Beklopptheit wäre, die Morrissey dann auch immer noch auszeichnet. Und es war dann teilweise so, dass so langsam aber sicher auch die Wundersamigkeit und Merkwürdigkeit von eben jenem einsetzte. Diese Wundersamigkeiten und Merkwürdigkeiten führten so weit, dass er dann zum Beispiel dem Rest der Gruppe verboten hat, sich während des Essens von Fleisch fotografieren zu lassen. Er sollte dann im Laufe der Jahre noch sehr viel merkwürdiger und wunderlicher werden und ernst nehmen sollte man den heutzutage ganz bestimmt nicht mehr. Also der ist auch mehr so, naja, also ganz fernab von Gut und Böse mittlerweile, lassen wir das. Diese Band war tatsächlich eine der Lieblingsbands des besten Freundes von Herrn Martinsen, also von mir. Anfänglich konnte ich mit dieser Musik wirklich echt nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir ein bisschen zu um sich selber drehend. Morrissey, der ja sehr von sich erzählt, das war mir ein bisschen zu egomanisch teilweise. Also zum einen war das auch gar nicht so richtig meine Musik, sondern eben die Musik des besten Freundes. Da kommen wir jetzt zu dem Thema, du musstest das hören, was derjenige oder diejenige aufgelegt hat, die nun mal da war, ne, ist klar. Und zum anderen wurde ja nun mal Morrissey nicht müde, Robert Smith von The Cure zu beleidigen, also den Sänger meiner Lieblingsband. Und so ging es ja nun überhaupt nicht, ne? Das muss man ja mal ehrlich sagen. Also im Nachhinein und rückblickend muss ich natürlich schon zugeben, ja, ohne diese Band geht es natürlich nicht, ist klar. Also diese ganzen hübschen Indie-Sachen, die wir heute auch in unserer Sendung abfeiern, hätte es ohne The Smiths so nicht gegeben. Das ist schon ziemlich hübsche Musik und die Texte sind schon ziemlich cool. Ja, und Johnny Marr ist einfach so ziemlich das Beste, was es an Gitarristen so gibt. Frau Eichler.
Ja, meine Güte, da kann ich mich bei allen Punkten nur anschließen. Wahnsinnige Gitarre, auch wahnsinniger Bass. Also Barbarism Begins at Home. Ich habe das Lied, glaube ich, 25 Mal öfter gehört als den Rest des Albums. wegen dieser Basslinie, also hervorragend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Klar, The Smiths kenne ich, kenne ich mittelmäßig gut. Habe ich tatsächlich sogar Erinnerungen aus meiner Jugend, weil mir damals mein bester Freund mal eine gebrannte CD zusteckte mit irgendwie Smith-Liedern. Natürlich, ne, wenn man in dieser düsteren, rebellischen Teenie-Phase ist, dann braucht man natürlich auch da ist egal aus welcher Zeit die Musik kommt, die genau das abbildet. Gar keine Frage. Und solche Dinge wie die Kuh zwischendurch, ich glaube, das war Meet Is Murder, schon der Anfang, The Headmaster Ritual, auch so meisterhaft düster. Es fängt einfach von vornherein schon so klasse an und man weiß auch eigentlich mit jedem Ton, das sind die Smiths. Also das kann man im Vorbeigehen immer sofort erkennen. Die sind so ikonisch und so besonders. Das ist immer wieder beeindruckend, dass das irgendwie auch mit jedem Album von denen geht. Oder haben die eins, was noch anders klingt? Also ich bin beeindruckt, wie sie haben sich ja schon entwickelt über die Zeit, aber so konsistent in ihrer Besonderheit, in ihrem Smith-Sein.
Mhm. der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, also zwischen dem hier vor und diesem, ist relativ, nein, nicht groß, aber schon merkbar, spürbar, doch schon. Danach, das ist jetzt, dann bleibt es eigentlich mehr oder weniger so. Die wurden halt noch ein bisschen sarkastischer. Also ich finde das Album danach eigentlich sogar noch besser. The Queen is Dead. Das ist auch noch mal ein bisschen krasser. Also fröhlich ist das wirklich alles nicht. Das muss man schon ehrlich sagen. Es war einfach die Zeit. Und The Smiths sicherlich einer der Bands schlechthin. So. Und Morrissey, man will ihn eigentlich schütteln. Wirklich. So ein talentierter fucking Texter. Der kann ja echt texten, der Typ. Das ist ja unfassbar. Der kann ja wirklich gut texten. Ja, ja. Manchmal ein bisschen egomanisch. Mag sein. Mhm. Aber ich finde das schon amtlich, was er da von sich gibt. Muss ich schon sagen. Und wichtige Texte auch. Der war ja mal wirklich auf der guten Seite.
Ja.
Und ist jetzt vollkommen abgedriftet. Das ist wirklich komisch. Also wenn die Menschen älter werden, vor allem Männer, also oh, ich weiß nicht.
Es gibt zu wenig, zu viele schlechte Beispiele, ja.
Ja. Fürchterlich. Schlimm. Also Johnny Marr nicht. Johnny Marr ist nicht so. Der macht auch immer noch anständige Soloalben, muss man auch mal ehrlich sagen. Da kann man nicht meckern. Morrissey hingegen, oh Gott, nee, das finde ich musikalisch auch mittlerweile völlig unspannend. Die Texte sind mittlerweile, weiß ich nicht, der hat irgendwie komplett die Orientierung verloren. Also lohnt sich nicht mehr zu hören einfach auch, aus, weiß ich nicht. Schwierig, sehr schwierig. Damals, also man kann jedes einzelne The Smiths Album empfehlen, definitiv. So, also, das waren 4 exemplarische Alben aus den Jahren 82 bis 85, die wir hier so besprochen haben und dem wir uns so ein bisschen entlang gehangelt haben. Einfach um mal zu zeigen, was es damals so gab. Ich habe natürlich auch versucht, so eine gewisse Bandbreite herzustellen, dass man nicht nur in diesem N. Clark Smiths, ich hätte auch noch The Cure nehmen können, aber dann wäre es wirklich ganz düster geworden. Das wäre dann vielleicht ein bisschen viel geworden. Deswegen dachte ich, naja, aber du hast ja auch Genesis gehört damals. Und das gehört ja auch dann zu deiner Jugend irgendwie dazu. Ich habe mich nie irgendwie auf eine bestimmte Musikart festlegen können. Das ist mir nie gelungen. Anderen ist das besser gelungen. Ich hatte immer von allem nichts und von nichts allem. Also alles. Das gehörte immer schon irgendwie dazu. Deswegen dachte ich, so ein kleiner Querschnitt durch diese Jahre mit den entsprechenden Alben ist vielleicht ganz nett und zeigt, wie divers die 80er Jahre waren und was aber doch für ein Grundtenor herrschte, auch in diesen Jahren. Denn auch das Genesis-Album ist ja kein Album voller Freude. Da ist Genesis hat eh nicht so viele fröhliche Lieder geschrieben. Davon mal ganz abgesehen. Es war halt doch eine Zeit, die sehr nachdenklich und eher ja, also von der Grundstimmung her sogar schlechter war als heute. Auf eine ganz komische Art. Und das spiegeln diese Alben sehr gut wider. Am besten vielleicht die beiden letzten, die wir besprochen haben. Also Anne Clark und The Smiths. Das trifft es dann vielleicht ganz gut. So jedes Album auf seine Art. Ja, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude.
Ja, hier gibt es viel zu lernen, finde ich, von diesen 4 Alben. Viel zu lernen über die 80er, aber auch einfach wichtige und interessante Musik zu hören.
Ja, und ich musste natürlich auch viel weglassen. Also das letzte Mal hatten wir ja mehr so eine Playlist und die konnten wir dann aber nicht so richtig besprechen, weil das mehr so ein Durchschnitt von allem war. Und ich finde das mit den Alben ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. So lässt man zwar eine Menge aus, aber naja, man kann zumindest auf ein paar Sachen ein bisschen besser eingehen. Und es zeigt eben auch, dass natürlich, wenn jetzt ein anderer Mensch meines Alters über diese Zeit reden würde, hätte er wahrscheinlich 4 ganz andere Alben drin. Das ist klar, weil die 80er waren unheimlich unterschiedlich. Also es kam ganz drauf an, es gab natürlich auch Heavy Metal. Es gab Rockabilly, Psychabilly, Punk, was weiß ich, was es nicht alles gab. Insofern kann das hier nur ein kleiner Ausschnitt sein. Ich war halt mehr so ein bisschen auf der dunklen Seite, so war das halt. Man ist hübsch in schwarz rumgelaufen, Frau Eichler.
Aber auch schön mit Eyeliner und so, wie sieht
das
gehört?
Nee, das nicht.
Ah, Mensch.
Das ist ja auch eine sehr interessante Entwicklung, dass die Männer ja nicht nur in diesem Bereich, sondern allgemein haben sich Männer damals geschminkt. Leute bei Duran Duran oder sonst wo, die waren geschminkt. Hat sich kein Mensch drüber echauffiert. Würde man heute eher schon wieder, ja, sparsam gucken. Da waren wir auch schon mal weiter.
Das war.
muss man ganz ehrlich sagen. Also The Cure ist auch gerne mal so ganz früher so in ihren Anfangszeiten in Kleidern aufgetreten und so Sachen. Auch ganz, und überhaupt ist ja Robert Smith sehr feminin gewesen auf der Bühne. Von seinen, also sehr untypisch, so gar nicht männlich. Das ist auch eines der typischen Sachen der 80er Jahre, die ich sehr schön finde. Wenn man denn schon mal auf der Tanzfläche war, hat man aufgepasst, die anderen nicht zu berühren.
Das wäre jetzt mit Corona schon mal praktisch.
Nicht wahr? Und ich finde es auch respektvoll.
Ja, ist es so. Hm.
Also, das hat sich dann später wieder komplett geändert und gewandelt. Aber das fand ich immer sehr schön, dass man keine Lust hatte, andere Menschen ja, zu berühren. Man hat für sich alleine sozusagen den Weltschmerz gespürt, wenn man so will. Ja, ganz drollig.
Das passt zur Musik. Das geht natürlich nicht in jedem Genre, nein, aber so passt das schon zusammen.
Ja. Stimmt, das geht nicht in jedem Genre. Wohl wahr. Wir kommen jetzt zu Verkostet. Und wir haben wieder ein Bourbon. Wir haben ein Bourbon von der Distillery Coville. Das ist eine Craft Distillery aus Chicago. Die wurde 2008 gegründet und es ist die erste Brennerei innerhalb der Stadtgrenzen von Chicago seit der Prohibition. Die Gründer von Coville sind Robert und Sonnet Bernecker, die Destillationstraditionen und Techniken von Roberts österreichischem Großvater in den USA etablieren wollten. Und dafür gaben sogar beide ihre akademische Karriere auf und haben dann eben diese Brennerei gegründet, was ich sehr spannend finde. Coville stellt preisgekrönte Whiskys, Brandys und Liköre her. Gerade beim Brandy sind die da wohl sehr weit vorne. Das interessiert die sehr, weil es das in Amerika so auch gar nicht mehr gibt. Das wurde wohl irgendwie vernachlässigt und die wollen da jetzt wieder dafür sorgen, dass da wieder so ein bisschen nach vorne geht. Die Brennerei ist koscher und nutzt nur Bioprodukte. Coville ist jiddisch und bedeutet so viel wie Schmied. Und Millet heißt Hirse. Und dieser Whisky besteht aus 100% Hirse und daher ist der Name dieses Whiskys eben auch Millet. Coville Millet. Er wird mit 40 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist natürlich nicht gefärbt. Wollen wir mal verriechen. Also erstmal natürlich wieder schönes Bernstein, ne?
Natürlich. Wunderbarer Bernstein. Mhm.
Ist natürlich kein Bourbon, sondern American Whiskey. Weil wenn es ein Bourbon sein hätte wollen, dann hätte er zu 51% Mais bestehen müssen. Ui, das riecht nach Getreide.
Ja. Aber auch süß. Mhm. Also mhm. Vanille, Karamell, Honig. Mhm. Mhm. Eiche. Eiche auch, der ist, ja.
Ja.
Noch nicht so alt.
Ja, das riecht man an der Hirse, finde ich, dass er nicht so alt ist. Mhm. Die ist noch sehr, sehr, sehr prominent.
Ist recht, recht frisch so, also gar nicht rauchig.
Nee, stimmt. Ich finde das interessant. Obwohl der ja nur 40 Alkoholvolumenprozente hat, finde ich den ganz schön, also der kommt ganz schön nach vorne, ne?
Mhm.
Also nicht alkoholisch, nicht, dass das falsch verstanden wird, sondern, naja, der schiebt die Aromen ziemlich nach vorne. Vor allem diese Hirse, die ist schon sehr prominent. Das finde ich ja, habe ich auch noch nie gehabt. Menschen in Chicago gründen Brennereien. So, so. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja, gerne.
Ja dann, cheers.
Cheers. Er hat eine gewisse Schärfe.
Mhm.
Aber bleibt süß.
Ja, Honig. Ganz doll Honig.
Aber das ist noch sowas getrocknete Früchte. Datteln. Datteln sind es.
Ja.
Das hat so eine
und ein Honig-Inferno bei mir.
Mhm.
Ja, und der hat so ein Prickeln. So ein, und jetzt schiebt die Eiche nach. Hinten, jetzt kommt die Eiche langsam. Jetzt merkt man langsam die Eiche. Das finde ich super am amerikanischen Whisky. Das finde ich wirklich ganz interessant, dass der Bourbon oder auch dieser American Whisky jetzt, dass die so, die erstmal wirklich normalerweise einen relativ coolen Nachklang haben, der dann immer so nacheinander Dinge tut. Jetzt habe ich gerade die Dattel.
Es wird relativ trocken im Abgang.
Stimmt, ist adstringierend. Es passieren die Dinge hier nicht gleichzeitig, sondern so nacheinander, finde ich, im Abklang. So beim, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt mit den in der kurzen Zeit, die wir jetzt mit dem American Whisky und Bourbon verbracht haben, gelernt habe. Dass da so nacheinander immer so ganz interessante Sachen passieren, aber nie gleichzeitig. Was ich als sehr angenehm empfinde. Dafür dauert es länger. Man muss sehr viel Geduld haben für den Nachklang manchmal. Ich finde übrigens, auf der Zunge schmeckt der gar nicht jung. Jünger in der Nase als auf der Zunge, finde ich.
Ja. Ich muss sagen, ich habe irgendwie kaum einen längeren Abgang. Es wurde irgendwie trocken und dann war er futsch. Und der bleibt ein bisschen, naja, alkoholisch. Bisschen scharf. Ja. Ja. Nett. Ich mag die Süße sehr gerne. Das schmeckt toll. Aber,
Ich mag den Honig. Ja, aber man merkt das Getreidige. Das ist so ein bisschen das, was wir beim Floki auch immer hatten. Dieses Getreidige. Das spricht natürlich das spricht für einen sehr jungen Whisky.
Beim Floki mochte ich das, weil er noch so viel Charakter dabei hatte. Das fehlt mir hier ein bisschen. Nicht, dass es schlecht ist, überhaupt nicht, aber weiß nicht, irgendwie ist es noch so ein bisschen unfertig. Irgendwas fehlt da noch.
Ja, ist ja auch eine junge Distillerie, ne?
Ja.
Ich finde es aber spannend, dass so ein 40-prozentiger Whisky so viel schieben kann. Mhm. Er wärmt auch? Was machen wir jetzt mit dem? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Also auf unserer Skala von 0 bis 7 Punkten.
Tja, ich glaube, ich möchte ihm eine 4 geben. Eine gut gemeinte 4, denn schon lecker. Also ja, die Süße.
Der Honig und dieses alles, ne? Hm? Ja, es ist eine knappe 4. Es ist eine ganz knappe 4. Aber es ist, ist eine 4. Wir werden noch ganz andere Sachen probieren. Ich habe da schon eine schöne Liste zusammengestellt, was schon auf dem Weg nach Flensburg ist und dann demnächst auch nach zu dir. Da sind noch ganz andere Kaliber dabei. Deswegen, 4 ist okay, aber es ist eine knappe 4. Da werden wir noch weit nach oben gehen müssen, auf jeden Fall. Da gibt es richtig tolle Sachen. Genau. Es gab gerade ebenso 4 Punkte von Frau Eichler und 4 Punkte von mir für den Koval Millet. Ja, und wir haben beim nächsten Mal natürlich auch, eben nicht Themen, sondern eigentlich nur ein Thema, womit wir beim eigentlichen Thema auch wären, denn das findet nur im Internet statt.
Genau, das wird eine etwas längere Sendung, denn wir werden uns wie jedes Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis beschäftigen, der renommierte Literaturpreis, der während der Tage der deutschsprachigen Literatur verliehen wird in Klagenfurt. Damit haben wir mehr oder weniger diese Sendung angefangen, vor vielen, vielen Jahren, 8 Jahren mittlerweile. Und jedes Jahr sprechen wir über all die vielen tollen Texte, die da kommen, aber die Sendung wird ein wenig länger werden, damit ist zu rechnen und damit ist sie auch fürs Radio ein wenig zu lang.
So ist es. Denkt dran, geht auf die Feuilletöne-Seite, geht auf feuilletöne.de und ihr dürft jetzt auch wieder spenden. Wir wären da sehr dankbar. Wir werden uns demnächst auch noch ein bisschen was einfallen lassen für speziellen Content für euch. Ansonsten gibt es für Kiel FM, Lübeck FM und Westküste FM eine Ersatzsendung. Ihr werdet also nicht ohne uns sein müssen in der nächsten Woche. Nur wird es eine Sendung sein von... Ja, mal gucken. Entweder ein Special vom Ende des letzten Jahres oder wir lassen uns was einfallen. Die Bachmann-Preissendung, wenn ihr die hören wollt, dann müsst ihr uns abonnieren. Wie das geht, kann man auch auf unserer Homepage finden, auf feuilletöne.de. Da geht man einfach auf die Rubrik im Menü, ist die zu finden, hören und dann kann man schauen, wie, wann, wo und warum. Wenn ihr das also hören wollt, hört uns im Internet, abonniert uns und ansonsten bekommt ihr im Radio eine Ersatzsendung. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.